Ja, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Konditionen mitgebracht, die wir jetzt auch nochmal brauchen für den zweiten Teil. Ich würde gerne, wie vorhin, auch zuerst einige Verse aus dem Bibeltext lesen, wobei es sicherlich gut und nützlich ist, darauf hat auch ein lieber Freund nochmal hingewiesen in der Pause, dass man vor solchen Vorträgen, wenn man das Thema kennt, den Text unbedingt lesen sollte. Ich gebe das mal auch als Empfehlung für die weiterfolgenden Vorträge mit. Wenn man den Text vorher gelesen hat und sich schon mal die Frage stellt, was steht eigentlich in dem Text, dann hilft das natürlich beim Zuhören und beim Verstehen dessen, was hier vorgestellt wird, ungemein. Wir lesen jetzt aus Kapitel 3, Vers 1. Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden, denn wir alle straucheln oft. Vers 5. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Vers 8. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll von tödlichem Gift. Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam, milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Kapitel 4, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Vers 11. Redet nicht gegeneinander, Brüder. Vers 14. Ihr wisst nicht, was der morgende Tag bringen wird, denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der für eine kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, so werden wir auch dieses oder jenes tun. Vers 7 von Kapitel 5. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Vers 8. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nah. Seufzt nicht gegeneinander. Vers 13. Leidet jemand unter euch Trübsal, er bete. Ist jemand gutes Mutes, er singe Psalmen. Vers 19. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass der einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Soweit jetzt mal der Bibeltext. Wir haben vorhin in der Einleitung oder im Überblick gesehen, dass uns die Kapitel 3 und 4 7 Formen des Bösen zeigen und die wollen wir jetzt ein wenig miteinander besehen. Diese Formen des Bösen, die uns hier vorgestellt werden, sind für reine Bekenner, also Menschen, die ein Bekenntnis haben, aber kein Leben aus Gott haben, typisch. Aber sie sind für uns Gläubige eben auch eine Gefahr, weil wir immer in der Gefahr stehen, von den Verhaltensweisen unserer Mitmenschen beeinflusst zu werden und diese zu zeigen, statt die Früchte des neuen Lebens. Diese 7 Formen sind zuerst einmal die Zunge und ihr Werk in Kapitel 3, Vers 1 bis 12. Dann behandelt Jakobus das Thema Neid und Streitsucht. Dann geht es um das Thema der bösen Begierden in Kapitel 4 in den ersten 3 Versen. Dann dieser wichtige Vers, Freundschaft mit der Welt als 4. Form des Bösen. Dann 5. der Hochmut des Fleisches, der auf sich selbst vertraut. Dann noch einmal das schlechte Reden und Richten über andere. Und schließlich der Eigenwille und das Selbstvertrauen, indem wir nicht uns auf Gott verlassen, sondern selber unsere Entscheidungen treffen. Das sind diese 7 Punkte, die wir jetzt ein wenig miteinander besehen möchten. Das erste also in den Versen 1 bis 12 von Kapitel 4, die Zunge und ihr Werk. Es ist klar, dass es hier nicht darum geht, dass wir unsere Zunge gebrauchen, um andere zu belehren. Wenn jemand eine Lehrgabe hat, Paulus erwähnt das in Römer 12, muss er natürlich reden, um seine Gabe zu benutzen, sondern es geht hier darum, dass wir unnötig viel reden, und der Zusammenhang macht klar, dass dabei die Gefahr besteht, dass wir zwar reden, aber eben nicht entsprechend unserer Worte auch handeln. Das gilt in allen unseren Lebensbereichen, in der Gemeinde, in der Versammlung, aber natürlich auch in der Familie und darüber hinaus. Wir benutzen unsere Zunge, um schöne Dinge zu sagen, aber wir stehen selbst mit unserem Leben nicht dahinter, und das ist eine Gefahr, die immer groß für uns ist. Man predigt Wasser und man trinkt Wein, um das mal auf eine ganz kurze Formel zu bringen. Wer viel redet, steht natürlich unter einer größeren Verantwortung. Denn wir werden immer von Gott aus, aber eben auch oft von Menschen an dem gemessen, was wir sagen. Also wer viel redet, hat auch eine größere Verantwortung. Wer viel redet, wird auch öfter hinfallen, Fehler machen oder straucheln, wie Jakobus das nennt, weil er eben Dinge sagt, die er dann doch nicht tut. Wer in seiner Rede nicht strauchelt, das heißt, bei wem Worte und Taten immer übereinstimmen, der ist, so wie es Jakobus hier sagt, ein Erwachsener oder ein vollkommener Christ. Gibt es das überhaupt? Es gibt ein vollkommenes Beispiel, das ist der Herr Jesus selbst. Von ihm heißt es, er war mächtig in Wort und Werk vor Gott und dem ganzen Volk. Der Jesus war der Einzige, der sagen konnte, ich bin das, was ich zu euch sage. Ich denke, es wird keinen Menschen geben, außer dem Herrn Jesus, bei dem Worte und Taten, Taten und Worte immer übereinstimmen. Der Apostel Paulus ist dem sicherlich sehr nahe gekommen, und es gibt auch andere Gottesmänner und Frauen, die dem sehr nahe gekommen sind. Aber das vollkommene Beispiel ist der Herr Jesus, aber das ist das Beispiel, was Gott uns auch gibt. Nun, Jakobus gebraucht jetzt 2 Beispiele dafür, dass man mit kleinen Dingen große Dinge kontrollieren oder bewegen kann. Das kleine Ding ist unsere Zunge, und mit unserer Zunge können wir sehr, sehr viel anrichten. Und deshalb werden diese beiden Beispiele jetzt gebraucht, um uns das deutlich zu machen. Das eine ist das Gebiss im Maul eines Pferdes, ein relativ kleines Teil, das aber doch letztlich ein großes Tier, ein Pferd, kontrolliert. Und noch deutlicher ist vielleicht das kleine Steuerruder eines Schiffes, das ein relativ großes Schiff lenken kann. Diese beiden Beispiele gebraucht Jakobus, um uns zu zeigen, was man mit dem kleinen Körperglied Zunge, das man nicht mal sehen kann, wenn man den Mund zu hat, ausrichten kann. Die Zunge ist ein kleines Körperglied, ja, aber mit keinem anderen Glied unseres Körpers können wir uns so schnell offenbaren. In Lukas 6 steht, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also mit unserem Mund, mit unserer Zunge können wir zeigen, und zeigen wir auch, was in unserem Herzen ist. Die Zunge kann das komplette Benehmen eines Menschen beeinflussen oder steuern. Durch die Worte gibt ein Mensch sich offen, macht ein Mensch sich offenbar, vielmehr noch durch das, was er redet, als durch das, was er tut, obwohl man natürlich auch im Handeln einen Menschen erkennen kann. Die Zunge eines Menschen kann einen gewaltigen Schaden anrichten. Jakobus spricht davon, einen großen Wald anzünden. Ein kleines Streichholz reicht aus, um einen ganzen Waldbrand zu entfachen. Und so können unbedacht gesprochene Worte gegen einen Bruder Worte gegen eine Schwester, eine Anklage, eine Lüge, eine Intrige, einen riesengroßen Schaden ausüben. Und ich glaube, wir sind alle realistisch genug, um zu erkennen, dass wir alle mit unseren Worten schon manchen Schaden ausgeübt haben. Die Zunge ist eine Waffe, eine scharfe Waffe, die wir immer bei uns tragen. Das wollen wir nie vergessen. Der Teufel oder die Hölle, wie es hier heißt, findet natürlich in unserer Zunge einen idealen Kooperationspartner. Denn der Teufel möchte natürlich, dass wir unsere Zunge benutzen, um damit böse Dinge zu sagen, schlechte Dinge zu sagen, anderen weh zu tun, während der Jesus genau das Gegenteil möchte. Jakobus sagt, dass unsere Zunge unstet ist. Unstet heißt, sie ist wechselhaft. Das wird hier auch ganz deutlich. Mit der gleichen Zunge, mit der wir Gott loben, können wir den Menschen fluchen. Mit der gleichen Zunge, mit dem gleichen Mund, mit dem wir Gutes sagen können, können wir einen Augenblick später Schlechtes sagen. Und das kann blitzschnell von einer Sekunde zur anderen wechseln. Jakobus sagt, die Zunge ist voll tödlichen Gifts. Das lähmt letztlich und führt zum Tod. Die Zunge, die böse Zunge von Menschen kann eine ganze christliche Gemeinde oder Versammlung lähmen und letztlich zum Tod führen. Das ist ein ganz ernster Punkt, der auch das praktische Miteinander von Geschwistern betrifft. Mit unserer Zunge können wir auch in dieser Weise sehr, sehr großen Schaden anrichten. Und es ist klar, der natürliche Mensch kann die Zunge nicht bändigen. Auch das sagt Jakobus. Wir können es nicht. Wir brauchen Gottes Kraft. Wenn wir der alten Natur der Sünde in uns Raum geben, dann können wir unsere Zunge nicht bändigen. Dann werden wir mit unserer Zunge Unheil anrichten. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Dann werden diese drei Beispiele gebraucht hier, um zu zeigen, wie unsere Zunge eigentlich arbeitet. Süß und bitter kommt normalerweise nicht aus einer Quelle. In der Natur gibt es das nicht. Entweder ist eine Quelle süß oder sie ist sauer. Ein Baum bringt immer Früchte, die seiner Natur entsprechen. Aus einem Apfelbaum wird immer nur ein Apfel hervorkommen, niemals eine Birne oder eine Melone. Das ist nicht so. Die Natur zeigt uns, ein Apfelbaum bringt Äpfel. Und das dritte Beispiel, salziges bringt kein süßes Wasser hervor. Das ist auch so. In der Natur ist es entweder Apfel oder Birne, entweder süß oder bitter, entweder süß oder salzig. Aber unsere Zunge schafft es anders. Sie kann gleichzeitig in einem Satz Gutes und Schlechtes sagen. Das ist die Zunge, mit der wir umgehen müssen, und das ist etwas, was wir lernen müssen. Christen sollten nicht gegen die neue Natur handeln. Wir sollten unsere Zunge in der Kraft des Heiligen Geistes kontrollieren, zurückhalten bzw. dann auch einsetzen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Denn die Konsequenz, gar nicht mehr zu sprechen, wäre ja auch nicht die richtige Konsequenz. Natürlich sollen wir reden, aber wir sollen unter der Leitung des Heiligen Geistes reden. Ja, das ist einfach nochmal ein bisschen bildlich untermalt, wie wichtig dieses Thema der Zunge ist, dieses kleine Körperteil, das doch so viel Unheil anrichten kann. Fällt mir gerade eine kleine Geschichte ein, die möchte ich mal kurz dazu erzählen. Da war eine Frau, die hatte ihren Pastor sehr verunglimpft und hatte unwahre Dinge über den Pastor erzählt in der Gemeinde. Und irgendwann war ihr das deutlich geworden, dass das nicht okay war. Und dann ist sie zu dem Pastor gegangen und hat sich entschuldigt dafür, was sie getan hat. Die Geschichte ist also viele, viele Jahre her. Dann hat der Pastor ihr gesagt, gute Frau, rupf mal bitte deine Hühner, die du zu Hause hast, und bring mir die Federn hierhin. Und die Frau hat die Hühner gerupft, hat die Federn zum Pastor gebracht. Dann hat der Pastor gesagt, jetzt nimmst du bitte diese Federn mit, gehst auf den Kirchturm und wirfst die Federn vom Kirchturm runter. Das hat sie auch getan. Dann ist sie wieder zum Pastor gekommen. Dann hat der Pastor gesagt, jetzt sammelst du bitte die Federn wieder ein. Da hat sie gesagt, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ja, hat der Pastor gesagt, das kannst du nicht. Was du mit deinen Worten angerichtet hast, kannst du auch nicht wieder gut machen. Du kannst dich bei mir entschuldigen und ich akzeptiere die Entschuldigung auch, aber du kannst es nicht wieder gut machen. Ihr kennt den Satz vielleicht, die Federn, die man vom Kirchturm wirft, kann man nicht wieder einsammeln. Das geht nicht. Deshalb wollen wir einfach vorsichtig sein, was wir mit unserer Zunge machen. Ja, für die Praxis wieder etwas zu mitnehmen. Es gibt diesen Vers im Psalm 19. Lass das Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Eigentlich wäre das ein Punkt, den wir jeden Morgen im Gebet vor unseren Herrn bringen müssten. Ich tue das auch nicht, aber das müssten wir eigentlich. Jeden Morgen zu sagen, Herr, lass das Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Ja, dann gibt es ein zweites Übel, das Jakobus anspricht. Und wir merken jetzt, wie total praktisch das wird. Neid und Streitsucht. Wer weise ist, und Jakobus spricht viel von der Weisheit, hat Einsicht in die Gedanken Gottes. Er glänzt nicht mit seinen Worten, sondern er zeigt aus einem guten Verhalten heraus seine guten Werke. Das Gegenteil von Werken in Sanftmut und Weisheit, so wie sie hier erwähnt werden, sind eben Neid, das ist Eifersucht und Streit. Und das fängt eigentlich immer im Herzen an und wird sich irgendwann in unseren Taten offenbaren. Wer neidisch oder eifersüchtig ist, macht sich selbst groß, macht sich selbst toll und rühmt sich vor anderen. Und schon im Alten Testament in den Sprüchen lesen wir, wer kann bestehen vor Eifersucht. Es ist etwas ganz Furchtbares, wenn Menschen eifersüchtig sind. In der Welt ist das gang und gäbe, und der Christen sollte das nicht gefunden werden. Streitsucht will dem anderen bewusst Schaden zufügen. Neidisch oder eifersüchtig kann man auch im Herzen sein. Das wird nicht unbedingt nach außen hin dokumentiert. Aber Streitsucht, die Jakobus ja hier auch erwähnt, ist etwas, was dem anderen bewusst Schaden zufügen möchte. Und auch hier können wir wieder sagen, wir streiten, vielleicht nicht mit unseren Fäusten, vielleicht auch nicht mit üblichen Waffen, aber wir streiten zum Beispiel mit der Zunge. Da haben wir wieder dieses Thema, streiten mit unseren Worten. Neid und Streit, schreibt Jakobus, sind nie von oben, von Gott, sondern sind immer von unten, kommen immer vom Teufel. Sie sind irdisch, so sagt er es hier, das heißt von der Erde. Sie sind sinnlich, seelisch, emotional und sie sind letztlich teuflisch, dämonisch, aus der Hölle. Das wollen wir einfach nicht vergessen, wenn diese Gedanken von Neid, von Eifersucht oder gar Streitsucht in uns aufkommen. Neid im Herzen, Streit nach außen, führt immer zu bösen Taten. Ich habe als Beispiel Kain und Abel angegeben. Es war der erste Streit, der gleich zum Tod führte in der Geschichte der Menschen. Neid und Streit führt zur Zerrüttung, zur Unordnung in einer Familie, in einer Gemeinde, in einer Versammlung, wie auch immer. Und jede schlechte Tat, so sagt Jakobus es hier, ist die Folge. Die schlechteste Tat, die es auf dieser Erde gegeben hat, war die Kreuzigung des Herrn Jesus. Und was war die Ursache dafür, dass die Menschen den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht haben? Pilatus wusste das sehr gut. Sie haben ihn aus Neid überliefert. Da sehen wir, wie aus Neid eine schlechte, die schlechteste Tat überhaupt wird. Neid ist ein Übel, das wir nicht im Herzen aufkommen lassen sollten. Neid und Streit sind bis heute die Wurzel für jede Unordnung im Volk Gottes. Ich habe das schon gesagt, in Familien, in örtlichen Gemeinden, Versammlungen führen Neid und Streit zu jeder schlechten Tat. Das beweist die Kirchengeschichte, das beweist auch unsere eigene Erfahrung leider sehr, sehr häufig. Auch hier einfach nochmal ein bisschen plastisch, bildlich dargestellt, Neid und Streitsucht, irdisch, sinnlich, teuflisch. Die Weisheit von oben ist dagegen ganz anders. Neid und Streitsucht kommen von unten, Weisheit von oben, produziert die Früchte der neuen Natur. Wir erinnern uns, wir haben eine neue Natur, wir sind aus Wasser und Geist geboren, wir haben die neue Natur und diese neue Natur bringt Früchte, die dieser Natur entsprechen. Und die zeigen sich im Miteinander. Hier werden diese Dinge in Vers 17 genannt, als erstes rein. Das heißt, wir richten jeden bösen Gedanken in unseren Herzen. Friedsam. Wir streiten nicht mit anderen, sondern wir suchen den Frieden. Frieden ist etwas, das Alte Testament sagt uns, was man planen kann. Bei denen, die Frieden planen, ist Freude, lesen wir in den Sprüchen. Frieden ist etwas, was man suchen muss, sagt uns das Neue Testament. Frieden ist etwas, dem man nachjagen muss, lesen wir auch im Neuen Testament. Jagt dem Frieden nach. Das kommt nicht von selber, sondern da muss man sich auch Mühe geben, dass wir in Frieden zusammenleben. In unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Versammlungen, Gemeinden. Die Weisheit von oben führt zu einer Milde im Umgang miteinander. Milde bedeutet, dass man nachgeben kann, dass man nicht hart gegeneinander ist. Die Weisheit von oben führt dazu, dass wir folgsam sind, dass wir nicht aggressiv werden, sondern dass wir auch in der Lage sind, anderen zu folgen. Die Weisheit von oben ist voll Barmherzigkeit und gute Früchte. Das heißt, wir sind in der Lage, auch Mitleid zu haben mit anderen. Mit anderen, die in schwierigen Umständen stecken. Barmherzigkeit hat es immer mit der Not und dem Elend anderer zu tun. Und wenn wir voll Barmherzigkeit sind, dann haben wir Mitempfinden, wenn andere in Schwierigkeiten stecken. Die Weisheit von oben ist unparteiisch. Wenn man unparteiisch ist, dann stellt man sich nicht gleich einseitig auf die Meinung eines Bruders oder einer Schwester ein, sondern man versucht erst, die Dinge von allen Seiten zu beleuchten, bevor man sich ein Urteil erlaubt. Die Weisheit von oben ist ungeheuchelt. Das heißt, wir sind authentisch. Wir spielen uns nicht gegenseitig etwas vor. Das Gegenteil von ungeheuchelt ist Schauspielerei. Christliche Schauspielerei. Auch das ist ein gewisses Problem. Die Weisheit von oben führt dazu, dass wir ungeheuchelt, dass wir ehrlich, dass wir authentisch miteinander umgehen. Das sind die Früchte, die uns hier vorgestellt werden in Vers 17. Hier sind sie noch einmal aufgeführt. Jakobus fasst das in Vers 18 von Kapitel 3 zusammen. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Da lesen wir vom Frieden stiften. Wir haben eben gesagt, Frieden planen, Frieden suchen, Frieden nachjagen. Hier lesen wir Frieden stiften. Man kann auch, wenn zwei sich streiten, Frieden stiftend wirken. Und das entspricht der neuen Natur, die Gott uns gegeben hat. Die Weisheit von unten, der Gottlose schafft sich trügerischen Gewinn, die Weisheit von oben, aber der Gerechtigkeit sät dauerhaften Lohn. Sprüche 11, so sagt es Salomo dort. Wir nehmen mit für die Praxis und stellen uns die Frage, welche Weisheit kennzeichnet uns? Das, was von oben kommt oder das, was von unten kommt? Und wenn wir diese Früchte des neuen Lebens so gesehen haben, dann fragen wir uns, wird davon etwas im Umgang miteinander sichtbar? Wir sind nicht perfekt, keiner von uns ist perfekt. Aber wird von diesen Dingen etwas in meinem und in deinem Leben sichtbar? Übrigens sind das Früchte, an denen Gott seine Freude hat. Früchte wachsen ja, damit andere Freude daran haben. Gott lässt die Früchte in der Natur wachsen, damit wir uns daran freuen. Und die Früchte des neuen Lebens, die in meinem Leben wachsen, die wachsen zur Freude Gottes. Das ist das allererste, Früchte für Gott. Die dritte Form des Bösen haben wir in Kapitel 4, in den ersten drei Versen. Da geht es um böse Begierden. Böse Begierden haben auch ihren Anfang immer im Herzen und führen zu bösen Taten. Es gibt diesen Spruch, es ist eine menschliche Weisheit, aber doch etwas daran, die lautet, bewahre deine Gedanken, sie sind der Anfang deiner Taten. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Bewahre deine Gedanken, sie sind der Anfang deiner Taten. Was im Herzen anfängt, was im Kopf anfängt, wird irgendwann zu Taten. Böse Begierden und Taten kommen aus der alten Natur. Der Ungläubige kann sie nicht zügeln, weil sie eben seiner Natur entsprechen. Der Gläubige kann es wohl, nämlich in der Kraft des Heiligen Geistes. Jakobus spricht hier von Krieg und Streitigkeiten. Krieg, Kampf untereinander, Streit und Neid, wir haben das eben gesehen, gibt es auch unter Christen. Aber eins ist klar, Streit und Kampf unter Christen bedeutet immer, dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen. Solche Kriege können wir nie gewinnen. Kriege in unseren Ehen haben nie einen Gewinner, aber immer zwei Verlierer. Kriege in unseren Familien haben keine Gewinner, haben nur Verlierer. Und die größten Verlierer sind die Kinder. Kriege in den Versammlungen, in den örtlichen Gemeinden haben keinen Sieger, haben nur Verlierer. Deshalb einen Krieg, von dem man vorher weiß, dass man als Verlierer vom Feld geht, den sollte man besser erst gar nicht anzetteln. Solche Kriege sind einfach sinnlos. Wenn unsere Wünsche, wenn unsere Gedanken berechtigt sind, brauchen wir nicht dafür zu kämpfen, sie zu realisieren. Dann bitten wir Gott darum. Er kann es tun. Wir brauchen nicht für uns selbst kämpfen. Ja, wir sehen an den Bildern, dass das natürlich schon im Kindesalter anfängt, dieses Streiten und Kämpfen untereinander. Kinder machen das offen, Erwachsene machen das etwas verdeckter, aber deshalb nicht weniger schlecht. Auch hier wieder eine praktische Schlussfolgerung, die wir mitnehmen wollen. Leben wir fleischlich, noch fleischlich und bringen Früchte des Fleisches hervor oder leben wir in der Kraft des Geistes? Paulus schreibt an die Römer, so denn, Brüder, sind wir Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben, also nach der alten Natur, denn wer nach dem Fleisch lebt, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Es ist uns klar, dass der Heilige Geist uns nie zu solchen Dingen leiten wird, sondern er wird uns zu diesen Früchten der neuen Natur führen. Dann kommt eine vierte Gefahr vor uns in Jakobus 4, Vers 4, ein ganz bekannter Vers aus diesem Brief, Freundschaft mit dieser Welt. Ich lese ihn noch einmal. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und Jakobus vergleicht das mit einem Ehebruch. Wir gehören unserem Herrn und nicht der Welt. Wenn wir uns der Welt hingeben, dann begehen wir gleichsam Ehebruch an unserem Herrn. Die Begierde in uns, das Fleisch also, kooperiert natürlich sehr gerne mit dieser Welt, weil das Fleisch, die alte Natur, die Sünde in uns natürlich das, was in der Welt ist, anziehen findet. Johannes schreibt uns, dass die Welt gekennzeichnet ist von Lust des Fleisches, von Lust der Augen und von Hochmut des Lebens. Und wir wollen nicht vergessen, die Welt, in der wir leben, egal ob wir die Welt in ihrem sittlich-moralischen Charakter nehmen, die religiöse Welt, die kulturelle Welt, die Welt, egal in welcher Form, steht immer gottfeindlich gegenüber. Wenn wir wissen wollen, was Welt ist, müssen wir nur nach Golgatha gehen. Das Kreuz von Golgatha zeigt uns, was diese Welt ist. Die Überschrift über dem Kreuz war in drei Sprachen geschrieben. Und diese drei Sprachen umfassten eigentlich alles das, was damals Welt war. Die politische Welt, die religiöse Welt, die kulturelle Welt. Römisch, aramäisch, hebräisch, besser gesagt, griechisch. Die ganze Welt. Kulturell, religiös, politisch, hat sich gegen den Herrn Jesus gestellt. Wenn du wissen willst, wie böse die Welt ist, geh nach Golgatha, dann siehst du es. Man kann nur entweder ein Freund oder ein Feind der Welt sein. Wir Menschen suchen ja gerne nach dem goldenen Mittelweg. Die Grauzone in der Mitte, so ein bisschen Welt, so ein bisschen Gott. Etwas religiös, aber doch auch noch in der Welt das mitnehmen, was mitzukriegen ist. In diesem Punkt ist Gott sehr klar und deutlich. In Galater 6 lesen wir, dass durch das Kreuz des Herrn Jesus die Welt mir gekreuzigt ist und ich der Welt. Da gibt es keine Grauzone, da gibt es keinen Zwischenraum, da gibt es nur ein Entweder-Oder. Freundschaft mit der Welt, ich habe das schon gesagt, ist wie ein Ehebruch an Christus. Entweder sind wir mit ihm verbunden oder mit dieser Welt. Und Freundschaft mit dieser Welt kommt selten von heute auf morgen. Es gibt eigentlich drei Schritte. Der erste, vor dem werden wir in Römer 12 gewarnt. Seid nicht gleichförmig der Welt. Da passt man sich so ein bisschen an. Passt man sich den Denkweisen und den Verhaltensweisen dieser Welt an. Dann kommt der zweite Schritt, von dem spricht Johannes. Wir lieben die Welt. Wir finden das attraktiv. Wir finden das toll. Wir finden das begehrenswert, was die Welt uns bietet. Und dann vereinigen wir uns mit dieser Welt. Das ist der Ehebruch, von dem Jakobus spricht. Freundschaft mit der Welt macht unser Zeugnis unmöglich. Nur in der Trennung von der Welt können wir unser Licht scheinen lassen. Wenn Licht sich mit Finsternis vermischt, kann man das Licht nicht mehr erkennen. Nur wenn die Finsternis dunkel ist, kann man ein Licht erkennen. Nur wenn wir getrennt sind, so wie Jakobus das hier schreibt, von der Welt, können wir unserem Zeugnischarakter auch entsprechen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht in die Welt gehen müssen, um dort ein Zeugnis zu sein. Philipper 3 sagt, wir scheinen wie Lichter in der Welt. Deshalb gehen wir nicht aus der Welt raus. Wir sind mittendrin in der Welt. Aber wir sind doch, wie Jakobus hier sagt, nicht vermischt mit der Welt, sonst können wir kein Zeugnis mehr sein. Ja, für die Praxis noch einmal hier dieser Vers, den ich schon kurz zitiert habe aus Galater 6. Wir wollen das praktizieren, was Paulus schreibt. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Eine fünfte Form des Bösen ist der Hochmut des Fleisches, wird in den Versen 5 bis 10 unseres Kapitels hier behandelt. Wir haben gesehen, der Geist Gottes wohnt in uns. Er bringt die Wesenszüge der neuen Natur, die Wesenszüge des Herrn Jesus in uns hervor. Das kann nicht anders sein. Wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen, kommen die Wesenszüge des Herrn Jesus hervor. Dazu passt keine Haltung von Neid, von Hochmut, sondern nur eine Haltung der Demut. Das heißt, dass wir nichts von uns halten, aber alles von unserem Herrn. Hochmut, wenn man sich über andere stellt, ist nichts anderes als eine Form der Weltlichkeit. Hochmut passt nicht zu einem Christen. Denn Hochmut kommt immer aus dem Fleisch hervor. Ein Beispiel sind Adam und Eva. Die erste Sünde geschah letztlich aus dieser Haltung des Hochmuts. Ihr werdet sein wie Gott. Sie wollten mehr sein, als sie waren. Genau das Gegenteil dessen, was der Jesus getan hat. Philipper 2 zeigt uns seine Haltung der Demut. Er war alles und hat sich zu nichts gemacht. Wir Menschen sind nichts und möchten uns gerne zu vielem machen. Und hier lesen wir, wie an anderen Stellen Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, der Hochmut ist in uns drin und die Frage ist, wie begegnen wir diesem Hochmut? Eine Möglichkeit, die wir hier sehen, ist, wir unterwerfen uns Gott. Das heißt, wir setzen nicht unseren eigenen Willen durch, sondern wir hören auf das, was Gott sagt. Wir widerstehen dem Teufel, das ist das, was Eva nicht getan hat. Wir geben ihm nicht nach, wenn er kommt. Dass wir einfach taub sind und nicht hören auf das, was der Teufel uns sagen möchte. Dann sagt Jakobus, wir nahen uns Gott. Das heißt, wir haben Gebetsgemeinschaft mit unserem Gott. Ein weiterer Punkt, den Jakobus uns zeigt, um den Hochmut zu verhindern, ist, wir säubern die Hände. Das heißt, wir prüfen unsere Taten. Die Hände sprechen von dem, was wir tun. Wir prüfen unsere Taten, denn, das schreibt Paulus im 1. Timotheusbrief, nur heilige Hände können beten. Herzlichen Dank. Ja, ich kämpfe gerade etwas mit einem Husten. Ich hoffe, dass die Stimme noch hält. Also, wir säubern die Hände, wir prüfen unsere Taten und wir reinigen unsere Herzen, denn das Böse kommt aus den Herzen. Wir prüfen unsere inneren Motive. Die Pharisäer waren Menschen, die wohl ihre Hände gereinigt haben. Das heißt, sie sorgten für äußere Reinheit, für äußere Perfektion nach außen hin, aber sie hatten nie ihre Herzen gereinigt. Wir wollen mal diesen Vers lesen, den ich da angegeben habe, aus Psalm 24. Psalm 24, Vers 3 und dann besonders Vers 4. Wer wird auf dem Berg des Herrn steigen und wer wird an seiner heiligen Stätte stehen? Mit anderen Worten, wer kann Gemeinschaft mit Gott haben? Der unschuldige Hände und reine Herzen. Der unschuldige Hände und reinen Herzens ist. Da sehen wir diese Verbindung zwischen den Händen, dem Ton und unsere Herzen. Ungereinigte Herzen führen zu einem Hinken auf beiden Seiten, zu einem Leben als Christ in der Schieflage. Wenn wir die Hände reinigen, aber nicht die Herzen, dann leben wir einfach als Christen in einer Schieflage und nicht zur Ehre Gottes. Ja, dann spricht Jakobus vom Traurigsein und von Weinen. Wenn die alte Natur Hochmut in uns hervorbringt, können wir uns nicht freuen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir als Christen ein freudloses Leben führen. Wir freuen uns in unserem Herrn. Aber wenn die alte Natur Früchte zeigt, wie zum Beispiel Hochmut, dann ist das kein Grund für uns zur Freude, sondern dann ist das für uns ein Grund zur Trauer. Wir demütigen uns. Das heißt, wir erkennen, dass wir nichts sind. Wir folgen dem Beispiel unseres Herrn Jesus. Wir müssen uns allerdings demütigen, weil wir hochmütig sind. Der Jesus musste sich deswegen niemals demütigen. Er war hoch und erhaben, er hat sich freiwillig gedemütigt. Die Folge, die uns Jakobus zeigt, ist, dass Gott uns erhöht und nicht wir selbst. Wir meinen, wir müssten uns selber erhöhen, müssten uns selber in ein tolles Licht stellen, aber Jakobus sagt, das braucht ihr nicht selber zu tun, überlasst das einfach Gott. Für die Praxis, dieser Vers aus dem Philipperbrief, den ich auch schon zitiert habe, hier noch einmal in der kompletten Länge. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte. Das ist Demut, sich selbst zu nichts machen. Demut bedeutet nicht, schlecht über sich zu denken, sondern sich selber zu nichts zu machen. Eigentlich in letzter Konsequenz gar nicht an sich zu denken, sondern die Ehre des Herrn Jesus und den Nutzen des anderen zu suchen. Eine sechste Form des Bösen ist schlechtes Reden und Richten. Wir sehen, wie es auch letztlich immer wieder um unsere Zunge geht, immer wieder um unsere Taten, um unsere Werke geht. Jakobus ist in diesem Punkt einfach sehr, sehr praktisch. Gegen den Bruder zu reden. Wer das tut, handelt erstens gegen das Gesetz vom Sinai, denn das war im Alten Testament schon nicht in Ordnung. Er handelt besonders gegen das königliche Gesetz der Liebe. Und so sagt es Jakobus, er stellt sich selbst über das Gesetz. Das heißt, er beurteilt das Gesetz, anstatt sich vom Gesetz beurteilen zu lassen. Oder wir könnten auch sagen, wir beurteilen das Wort Gottes, anstatt uns selbst vom Wort Gottes beurteilen zu lassen. Wer gegen seinen Bruder redet, beleidigt letztlich den, der das Gesetz, der das Wort Gottes gegeben hat. Wer gegen seinen Bruder spricht, behandelt nicht das Böse, das möglicherweise bei einem Bruder da ist. Wenn Böses sich zeigt bei einem Bruder, bei einer Schwester, dann muss man darüber reden, dann muss man das auch behandeln, auch in einer örtlichen Versammlung. Aber darum geht es hier nicht. Wer gegen seinen Bruder spricht, das meint, dass man einfach übel, schlecht über seinen Bruder redet, um den Bruder herabzusetzen. Dass man einfach Dinge über seinen Bruder, über seine Schwester erzählt, nur um ihn in einem schlechten Licht vor anderen erscheinen zu lassen. Es gibt letztlich nur einen, dem das Richten, Beurteilen zusteht, das ist Gott. Deshalb, und das schreibt Paulus an die Römer, wollen wir unseren Nächsten, auch unsere Geschwister lieben, aber nicht lieblos über sie richten, schlecht übereinander reden. Auch da wissen wir, wie leicht kommt das vor. Wie leicht reden wir über Dritte schlecht über einen anderen. Über unseren Ehepartner, über unsere Eltern, über unseren Bruder, über unsere Schwester. Und genau das verurteilt Jakobus hier. Für die Praxis wieder ein Vers aus dem Römerbrief. Unser Verhalten gegenüber anderen sollte nicht von schlechten Reden und Kritik gekennzeichnet sein, sondern vielmehr so: Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, da haben wir wieder den Hochmut, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Das sind Verse, eigentlich alles Verse, die man leicht lesen kann, und doch haben sie eine direkte Ansprache an uns, und wir merken auch sehr schnell, wie sie uns ansprechen und wie sie auch Dinge in unserem, in meinem Leben ansprechen, wo Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Ja, eine siebte Form ist der Eigenwille und das Selbstvertrauen. Das haben wir dann in den letzten Versen von Kapitel 4. Eigenwille bedeutet letztlich, dass wir Gott aus unseren Lebensumständen heraushalten wollen und selbst planen. Wir wollen in die Stadt gehen, wir wollen dort ein Jahr zubringen, wir wollen Handel treiben, wir wollen Gewinn machen, wir planen und lassen Gott bei unseren Planungen außen vor. Wer eigenwillig lebt, lebt ohne Gott. Man denkt, das Leben steht zur eigenen Verfügung, und man vergisst, dass das Leben endlich oder kurz ist. Ein Dampf für eine kurze Zeit sichtbar. Man weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, weil man es nicht tun will, sondern weil man lieber seinen eigenen Interessen nachgeht. Selbstvertrauen, wer sich selbst rühmt, hat Vertrauen in sich selbst, statt sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und auch das ist etwas, was Jakobus hier anprangert, was unter uns nicht gefunden werden sollte. Wieder ein Vers aus dem Römerbrief, als praktischen Gedanken zum Mitnehmen. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, wir kommen zum letzten Kapitel dieses Briefes, zum fünften Kapitel. Ich habe ihn überschrieben: Leben im Unglauben und Leben im Glauben. Jakobus spricht ja zunächst hier die Reichen an, wohl an nun ihr Reichen, und damit meint er tatsächlich hier wohl ungläubige Menschen, deren Verhalten er hier beschreibt. Diese Reichen sind vielleicht christliche Bekenner, die glauben oder vorgeben, eine Beziehung zu Gott zu haben, aber in Wirklichkeit vertrauen sie auf ihr eigenes Vermögen. Wobei wir beim Reichtum nicht nur an Geld denken müssen, sondern wir können auch an Fähigkeiten denken. Das ist auch eine Form des Reichtums. Wir können auch an Einfluss denken, den man hat. Aber auch das ist für uns natürlich als Christen, als Gläubige eine Gefahr. Dass wir auf andere Dinge vertrauen als auf Gott. Wichtig ist, und das macht Jakobus hier deutlich, dass wir auf das Ende sehen. Denn das Ende entscheidet. Am Ende kommt das Gericht, kommt das Urteil Gottes. Am Ende wird jeder Reichtum, jede Fähigkeit, jedes Können, wird alles vergehen. Am Ende wird das Fleisch gefressen, das heißt, diese Menschen sind ewig verloren. Und dann macht Jakobus klar, wer viel haben will, und das können wir heute auch beobachten, unterdrückt oft diejenigen, die wenig haben, anstatt ihnen zu helfen. Wer viel haben will, lebt häufig in Üppigkeit und in Luxus. Er schreibt hier, ihr habt in Üppigkeit gelebt auf der Erde und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gepflegt wie an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten, er widersteht euch nicht. Letztlich ist das auch mit dem Herrn Jesus passiert. Ihr habt den Gerechten getötet. Und das, was sie mit dem Herrn Jesus gemacht haben, haben sie auch mit vielen getan, die dem Herrn Jesus gefolgt sind. Es waren die Reichen, die Juden, die meinten, sie hätten die Verheißungen Gottes, die letztlich den Armen, das ist der Herr Jesus, den Gerechten getötet haben. Das ist eine sehr ernste Botschaft, die Jakobus hier an die Juden, an die Israeliten richtet, die den Herrn Jesus nicht wirklich im Glauben angenommen hatten. Aber es ist eine Botschaft auch für uns. Natürlich, wenn wir das auf uns jetzt anwenden, dann müssen wir sagen, es ist als Christ nicht verboten, reich zu sein. Es gibt in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, Beispiele von reichen Menschen, die gleichzeitig gottesfürchtig waren. Wenn wir mal an die Könige denken im Alten Testament, David, Salomo, waren überaus reiche Menschen. Wenn wir im Neuen Testament an einen Philemon denken, war ein reicher Mann. Wenn wir Josef von Arimathea denken, ein angesehener Ratsherr, trotzdem ein gottesfürchtiger Mann. Trotzdem hat der Reichtum für uns Christen eine Gefahr. Ich habe hier mal ein Zitat von John Nelson Darby mitgebracht. Der hat gesagt und geschrieben, Reichtümer, und noch einmal, denken wir nicht nur an finanzielle Dinge, sondern auch an immateriellen Reichtum. Reichtümer sind eine direkte Gefahr für uns, da sie den Stolz nähren und unsere Herzen abseits der Armen halten, mit denen sich der Herr Jesus in dieser Welt verbindet. Das ist ein nachdenkenswerter Satz. Und für die Praxis wollen wir ein Wort des Herrn Jesus mitnehmen. Ich habe gesagt, es gibt viele Verbindungen zwischen dem Jakobusbrief und der Bergpredigt. Hier mal ein Zitat aus der Bergpredigt. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören, wo Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Dann behandelt Jakobus in den Versen 7 bis 12 das Thema Geduld. Geduld bis zum Kommen des Herrn. Es ist interessant, dass schon in dem ersten Brief, wahrscheinlich ersten Brief, der im Neuen Testament geschrieben worden ist, das Kommen des Herrn erwähnt wird. Das heißt, die Gläubigen haben von Anfang an in der Naherwartung des Herrn Jesus gelebt und das sollten wir auch tun. In Vers 7 spricht Jakobus Brüder an und das steht im Gegensatz zu den Reichen, die er in Vers 1 angesprochen hatte. Vers 1 hieß es, wohlan nun ihr Reichen. Vers 7 heißt es, habt nun Geduld, Brüder. Diese Brüder damals, diese Gläubigen, wurden unterdrückt. Ihnen wurde Unrecht getan und deshalb werden sie aufgefordert, Ausharren zu beweisen. Ausharren bedeutet, Geduld zu haben in schwierigen Umständen. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen Geduld. Wir brauchen Ausharren. Wir sind in Umständen wahrscheinlich ganz anders als die Gläubigen damals, diese Brüder hier, aber wir sind auch in schwierigen Umständen. Wir brauchen Ausharren und wir brauchen eine Orientierung nach vorne, das heißt hin auf die Ankunft unseres Herrn Jesus. Das ist etwas, was uns beflügeln sollte. Das ist etwas, was uns Halt und Orientierung gibt, auch in schwierigen Umständen, dass der Tag kommt, wo der Herr Jesus wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen. Als Beispiel wird hier der Ackerbauer gebraucht. Das war natürlich damals ein häufiger Beruf. Heute ist das eher ein unüblicher Beruf. Trotzdem wissen wir alle, was ein Ackerbauer tut und wie er arbeitet. Das Beispiel wird im Neuen Testament öfter gebraucht. Paulus zum Beispiel schreibt im 2. Timotheusbrief, dass der Ackerbauer, wenn er Früchte ernten will, zuerst arbeiten muss. Das heißt, Paulus spricht von dem Fleiß des Ackerbauern und appelliert damit an seine Verantwortung. Jakobus sagt, der Ackerbauer ist geduldig und vom Segen Gottes abhängig. Und das eine ist so wahr wie das andere. Wenn der Ackerbauer nicht fleißig ist, den Boden bearbeitet, den Samen zur Aussaat bringt, kann er nicht ernten. Er muss fleißig arbeiten. Andererseits muss ein Ackerbauer warten, dass Gott das geeignete Wetter gibt, die geeignete Niederschlagsmenge, die geeignete Temperatur, den geeigneten Sonnenschein, sonst wird auch nichts wachsen. Beide Dinge gehören zusammen. Das fleißige Arbeiten und das geduldige Warten. Und das geduldige Warten ist das, was Jakobus hier in den Vordergrund stellt. Der Liederdichter sagt das so: Wir streuen unsere Mühe wie Samen auf das Feld, das ist Paulus, dass segensvoll sie blühe, sei dir anheimgestellt, das ist Jakobus, das ist Ausharren. Die Ankunft unseres Herrn macht zwei Dinge klar, das lernen wir im 2. Thessalonicher Brief, aber das war eine Ermunterung eben auch für diese Gläubigen hier. Wenn der Jesus kommt, wenn er zurückkommt auf diese Erde, dann bedeutet das Gericht für diejenigen, die jetzt die Gläubigen unterdrücken, das waren hier die Reichen, und es bedeutet Ruhe für die Gläubigen, die jetzt unterdrückt werden. Aber, und auch das finden wir hier in Vers 4 wieder, bei allen Schwierigkeiten und Prüfungen von außen, Gott von innen, Umstände, wollen wir nicht gegeneinander seufzen, davor werden wir hier ausdrücklich gewarnt, sondern zufrieden sein, so wie Gott es führt. Wir brauchen auch Geduld gegeneinander. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Der Richter steht vor der Tür, lesen wir hier. Das mag uns vielleicht etwas verwundern, aber der Richter ist hier nicht derjenige, der uns richtet oder verurteilt, sondern er ist hier derjenige, der uns beurteilt, und das geschieht am Richterstuhl des Christus. Wir überlassen die Beurteilung ihm und seufzen nicht über das, was uns jetzt begegnet. Jakobus ist immer praktisch. Er bringt zwei Beispiele für dieses geduldige Warten. Das eine Beispiel sind die Propheten. Das sind hier die Propheten des Alten Testamentes. Wenn wir uns die mal ansehen, dann haben sie für Gott geredet. Gott hat sie geschickt. Sie haben Aufträge Gottes ausgeführt. Und doch sind sie oft äußerst übel behandelt worden. Denk mal an den Propheten Jeremia. Wie übel man mit diesem Propheten Jeremia umgegangen ist. Und doch haben sie im Leid ausgeharrt und das Urteil Gott überlassen. Und natürlich das perfekte Beispiel ist der Jesus selbst, der sich dem übergeben hat, der gerecht richtet. Das bedeutet nicht nur, dass er sich dem übergeben hat, der am Kreuz auf Golgatha tatsächlich ihn gerichtet hat, gerecht, sondern das bedeutet auch, dass er sich dem übergeben hat, der die Dinge gerecht beurteilt. Wenn einer ungerecht behandelt worden ist, dann ist es der Herr Jesus. Aber er hat die ganze Sache Gott übergeben. Davon dürfen wir lernen. Aber die Propheten, und das ist das Beispiel hier, haben das doch auch zu einem großen Teil so getan. Und dann wird Hiob als Beispiel angeführt. Ist natürlich ein ganz klassisches Beispiel für einen Mann, der wohl geprüft wurde wie kaum ein anderer. Wer würde sagen, dass er so geprüft worden wäre, wie Hiob geprüft worden ist? Wenn man das Buch Hiob liest, dann bekommt man einen tiefen Eindruck davon, wie Gott mit diesem Mann umgegangen ist, wie sehr er geprüft worden ist. Und das Beispiel zeigt wieder einmal, dass es auf das Ende ankommt, das Ende des Herrn. Er ist voll Mitgefühl und barmherzig. Und am Ende wurde Hiob von Gott doppelt gesegnet. Er gab ihm mehr, als er vorher hatte. Übrigens, Hiob ist auch ein Beispiel für einen reichen Mann, der gottesfürchtig war, den Gott sehr geprüft hat und den er nachher reich gesegnet hat. Also diese beiden Beispiele werden hier vorgestellt, um uns zu zeigen, dass wir in schwierigen Umständen auf Gott vertrauen sollen, dass wir Ausharren haben sollen und dass wir auf das Ende sehen. Es ist eine Gefahr, wenn man in Schwierigkeiten steckt, dass wir vergessen, dass Gott alles beurteilt. Es ist eine andere Gefahr, und davor werden wir ja auch gewarnt, gerade wenn wir in Schwierigkeiten sind, dass wir gegeneinander reden, dass wir den Namen Gottes vielleicht unnütz aussprechen. Das hat die Frau von Hiob zum Beispiel getan. Dass wir schwören, indem wir Gott zum Zeugen anrufen. All das sind Dinge, die hier erwähnt werden. Und das ist auch ein Missbrauch der Zunge. Wir brauchen nicht zu schwören, indem wir den Namen Gottes dazu anrufen, sondern was Jakobus hier sagt, ist, dass wir immer die Wahrheit reden sollten. Unser Ja soll Ja sein, unser Nein soll Nein sagen. So hat es unser Herr uns in der Bergpredigt schon gelehrt. Auch hier wollen wir für unsere Praxis wieder etwas mitnehmen aus dem Römerbrief. Wir wollen tatsächlich wartende Christen sein. Wir wollen die Ankunft unseres Herrn vor Augen haben und bis zu diesem Augenblick wollen wir versuchen, das zu tragen, was Gott uns zu tragen gibt. Wenn wir aber, so sagt Paulus, das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Das ist tatsächlich so. Wir hoffen auf das, was wir mit unseren leiblichen Augen heute noch nicht sehen. Wir leben ja durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sehen das noch nicht. Und weil das so ist, sagt Paulus, warten wir mit Ausharren. Warten wir mit Geduld, egal wie die Umstände sind, in die Gott uns hineinführt. Ja, wir kommen zum Ende dieses Kapitels. Es geht noch in den Versen 13 bis 20 um das Gebet und das Leben des Glaubens. Eigentlich kann man sagen, dass das Leben eines Christen sich zwischen zwei Polen abspielt, nämlich Leid und Freude. Wir haben jetzt viel vom Leid gesprochen, wir haben viel vom Ausharren gesprochen, wir haben viel von schwierigen Umständen gesprochen, aber es gibt natürlich auch die Situation, die Jakobus hier nennt, ist jemand guten Mutes, freut sich jemand. Und wir wollen dankbar sein, dass es nicht nur schwierige Wegstrecken gibt, sondern dass es auch glückliche Wegstrecken in unserem Leben gibt. Freud und Leid wechseln oft einander ab. Ich denke mal, als Beispiel, wenn jemand heiratet, zum Tag der Hochzeit ist ein Tag der Freude. Wenn ein gesundes Kind geboren wird, ein Tag der Freude. Wenn man nach längerer Zeit arbeitssuchend war und hat eine Arbeit gefunden, Grund zur Freude. Wenn ein Mitmensch sich bekehrt, Grund zur Freude. Es gibt auch in unserem Leben viele, viele Dinge, über die wir uns freuen können. Das sollten wir auch nicht vergessen. Wir neigen dazu, über das zu stöhnen, was uns Mühe macht. Das ist auch so, ist auch natürlich, ist menschlich, ist normal. Aber wir müssen uns auch offene Augen erhalten für das, was freudig ist. Also es sind diese beiden Pole, Freude und Leid, Leid und Freude, zwischen denen sich unser Leben abspielt. Und für beides brauchen wir ein Ventil. Wann beten wir mehr? In Leid oder in Freude? Wir werden wahrscheinlich alle sagen, im Leid. Aber wir sollen auch uns in der Freude im Gebet an unseren Herrn wenden. Bei Trübsal, so heißt es ja hier, leidet jemand Trübsal, damit fängt er an, er bete. Wörtlich bedeutet das Härte erdulden. Trübsal ist Leid, ist Trauer, ist Unheil und unsere Hilfsquelle ist das Gebet. Wir rächen uns nicht selbst, wir wehren uns nicht, wir lehnen uns nicht auf, wir resignieren nicht, wir legen im Gebet alles in die Hand unseres Herrn. Egal, ob das ein kleines oder großes Problem ist, wir beten. Aber auch bei der Freude vergessen wir Gott nicht, sondern danken ihm. Ist jemand gutes Mutes, er singe Psalmen. Wir merken, wie das einfach auch noch jüdisch geprägt ist. Er singe Psalmen. Wir können ein Loblied singen, wir können ein Dankgebet sprechen. Bei Freude wollen wir Gott nicht vergessen und ihm danken. Psalmen singen ist hier, so können wir es für uns anwenden, ein Ausdruck von Lob und Dank. Das tun wir im Gebet, das können wir auch mit einem Lied tun. Wir wollen Gott danken. Also ob nun Trübsal oder Freude, wir wollen zu Gott beten. Dann kommt Jakobus noch auf ein weiteres Problem zu sprechen. Not kann von außen kommen und Not kann von innen kommen. Ein Thema, das uns Menschen alle beschäftigt, ist das Thema Krankheit. Darüber spricht Jakobus jetzt hier in einer ganz besonderen Form. Krankheit ist im Leben eines Christen kein Zufall, sondern sie ist immer eine Folge der Schwachheit menschlicher Existenz. Krankheit kann verschiedene Ursachen haben. Und ich habe mal dabei geschrieben, dass wir vorsichtig sein sollen, die Ursache einer Krankheit bei anderen zu diagnostizieren. Krankheit kann eine Glaubenserprobung von Gott sein. Auch präventiv, das heißt vorbereitend. Wir hatten eben das Beispiel von Hiob vor uns. Hiob ist krank geworden. Es war eine Glaubenserprobung Gottes. Deshalb ist er krank geworden. Lazarus im Neuen Testament ist sogar gestorben. Es war eine Glaubenserprobung. Nicht für ihn selbst, sondern für seine beiden Schwestern. Also Krankheit kann eine Glaubensprüfung Gottes sein. Krankheit kann aber auch eine Folge eigenen Fehlverhaltens, eigene Sünde sein. Und deshalb habe ich da hingeschrieben, Vorsicht bei der Diagnose bei anderen. Da sollen wir sehr vorsichtig sein. Wenn jemand krank wird, sollten wir uns hüten zu sagen, der ist krank geworden, weil er das und das gemacht hat. Vielleicht ist der Grund ein ganz anderer. Vielleicht möchte Gott seinen Glauben zeigen. Also Vorsicht. Aber grundsätzlich ist es möglich, dass Gott uns prüft, aber Krankheit kann auch eine Folge eigenen Fehlverhaltens sein. Ein Beispiel haben wir bei den Korinthern. 1. Korinther 11, da sagt Paulus, deshalb ist ein Gutteil von euch krank. Warum? Weil sie unwürdig am Abendmahl teilgenommen haben. Da war die Krankheit eine Folge der Sünde. Wenn Jakobus jetzt hier in diesem nicht ganz einfachen Vers spricht, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben, im Namen des Herrn, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Dann macht das deutlich, dass es hier in dieser Stelle, die oft missverstanden wird, um Krankheit geht, die eine Folge von Sünde ist, die bekannt werden muss. Wenn das der Fall ist, dann verspricht Gott Heilung, wenn die Ursache für die Krankheit weggenommen ist. Wir müssen natürlich aufpassen, diesen Vers so eins zu eins in unsere Zeit zu übertragen. Wir haben gesagt, dieser Brief ist ein Brief, der die Anfangszeit des Christentums behandelt. In dieser Zeit gab es in den Versammlungen von den Aposteln bestimmte Älteste. Die gibt es heute nicht mehr. Es gibt wohl die Aufgabe von Ältesten, den Dienst von Ältesten, aber nicht mehr das Amt eines Ältesten, weil wir keine Apostel mehr haben, die solche Ältesten einsetzen. Auch das Salben mit Öl, was hier erwähnt wird, war eine typisch jüdische Sitte. Deshalb wollen wir bei der Anwendung dieses Verses nicht vergessen, dass er an Gläubige gerichtet ist, die aus dem Judentum kamen und die in dem Anfangsstadium des Christentums lebten. Und trotzdem hat dieser Vers auch für uns eine Bedeutung. Worum es nicht geht, und das ist ganz klar, und so wird dieser Vers oft missverstanden, es geht nicht um sogenannte Wunderheilungen, die werden oft mit Jakobus 5 versucht zu rechtfertigen. Es geht auch hier nicht um die Gabe von Heilung. Die Ältesten hatten nicht die Gnadengabe der Heilungen. Es steht auch nicht, dass die Ältesten ihn geheilt haben, sondern es geht um das Gebet des Glaubens. Diese Ältesten haben gebetet im Namen des Herrn Jesus. Das heißt, sie waren sich über den Willen des Herrn im Klaren. Wenn man mal 1. Johannes 5 dazu nimmt und liest, wo es um Sünde zum Tod geht, da sehen wir, dass man geistliches Unterscheidungsvermögen braucht. Denn wenn Sünde vorliegt, die zum zeitlichen, leiblichen Tod führt, sagt uns Johannes, soll man nicht beten. Hier geht es um Krankheit, die hervorgerufen worden ist durch Sünde. Diese Sünde wird bekannt. Der Kranke selber bittet die Ältesten zu sich. Die Sünde wird bekannt. Und das Gebet des Glaubens, heißt es, wird den Kranken heilen. Das Gebet, sein Bekenntnis vor den Ältesten bzw. voreinander, wenn man einander Unrecht getan hat. Jakobus bringt wieder ein Beispiel, wieder ein allgemeineres Beispiel, nämlich ein Beispiel für intensives Gebet. Er bringt das Beispiel von Elia. Wenn man das Alte Testament liest, die Geschichte von Elia, könnte man denken, Elia wäre ein Übermensch. Aber Elia war kein Übermensch. Er war ein Mensch, der gleiche Empfindungen hatte wie wir. Er hat intensiv gebetet, dass es nicht regnen sollte, intensiv gebetet, dass es wieder regnen sollte, und Gott hat sein Gebet erhört. Im Fall Elias war das Gebet natürlich nicht ein Gebet, was mit Krankheit in Verbindung stand, aber doch mit einer Strafe Gottes aufgrund von Sünde, Sünde von Ahab, dem König, und diese Sünde wurde schließlich weggenommen. Das Beispiel Elias zeigt, was das Gebet bewirkt. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Das gilt auch heute noch. Nun, Jakobus endet diesen Brief nicht mit Krankheiten, die uns treffen können, sondern er endet diesen Brief ziemlich abrupt eigentlich mit einem anderen Thema. Er spricht davon, dass jemand von der Wahrheit abirrt. Und das zeigt uns, dass wir durchaus ein Auge aufeinander haben sollten, dass wir Fehlverhalten bemerken sollten, was bei anderen auftritt, um einen Abirrenden zurückzuführen. Bedeckte Sünden, so heißt es ja hier, wer einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, wird eine Menge von Sünden bedecken. Dieses Bedecken bedeutet natürlich nicht, Petrus spricht da auch von, dass man die Sünde ungeschehen macht oder dass man die Sünde für gut befindet, natürlich nicht, sondern das Bedecken von Sünde bedeutet, dass man eine solche Sünde bei einem Bruder oder einer Schwester nicht unnötig publik macht und verbreitet. Petrus bringt das mit der Liebe in Verbindung. Es ist die Liebe, die eine Menge von Sünden bedeckt. Jakobus hat viel über die Zunge gesprochen, hat über schlechtes Reden gesprochen. Wenn ein Bruder etwas tut, eine Schwester, was nicht in Ordnung ist, was machen wir damit? Regeln wir das mit dem Bruder und der Schwester und bedecken damit die Sünde? Oder posaunen wir das in aller Welt herum? Ich erinnere nochmal an die Federn, die vom Kirchturm flattern. Wenn jemand etwas tut, was nicht in Ordnung ist, ist es besser, man geht hin und versucht, mit ihm das unter vier Augen zu regeln oder mit ihr. Aber nicht es gleich allen anderen zu erzählen. Das ist das, was Jakobus hier meint. Wer so handelt, handelt nach dem königlichen Gesetz, nach dem Gesetz der Liebe. Ja, nochmal zwei Verse für die Praxis. Einen aus dem Matthäusevangelium, auch aus der Bergpredigt. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Und aus dem Epheserbrief, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das fasst eigentlich so ein bisschen den ganzen Brief des Jakobus zusammen. Unser Licht leuchten lassen, die Menschen sollen unsere guten Werke sehen, aber nicht damit wir selber gut dastehen, sondern damit sie unseren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Jakobus spricht von diesen guten Werken, spricht von dem Licht, das wir scheinen lassen sollen, durch das wir unseren Glauben beweisen. Und Paulus macht im Epheserbrief klar, wir sind Gottes Werk, jeder von uns, der neues Leben hat, ist ein Werk Gottes. Aber wir sind geschaffen zu guten Werken. Nicht durch gute Werke, sondern zu guten Werken. Und diese Werke, von denen Jakobus ja so viel spricht, von unseren Taten, die hat Gott sogar zuvor bereitet, damit wir in ihnen wandeln oder leben sollen. Es ist so, als wenn diese guten Werke, durch die wir unseren Glauben beweisen können, so rechts und links unseres Weges liegen. Die legt Gott dahin, damit wir sie ergreifen, damit wir sie tun. Wir müssen eigentlich gar nicht groß danach suchen. Sie sind da. Gott legt sie uns an den Weg und wir können sie tun. Noch einmal als Zusammenfassung diesen Satz, den wir am Anfang schon mal hatten. Es ist oft leichter, die Lehre von Paulus und Johannes zu verstehen, als die Praxis des Jakobusbriefes zu verwirklichen. Wenn man das wirklich noch mal auf sich einwirken lässt. Das meiste ist nicht schwierig zu verstehen. Es sind vielleicht zwei, drei Passagen, die etwas schwieriger sind, aber das meiste ist nicht schwierig zu verstehen. Wenn wir das, was wir verstehen können, in die Praxis umsetzen, in der neuen Woche, dann haben wir unheimlich viel getan. Mich persönlich hat dieser Brief sehr angesprochen und ich hoffe, dass er euch auch schon angesprochen hat, noch weiter anspricht. Was wichtig ist, dass wenn man jetzt nach Hause geht, dass man den Brief nochmal in Ruhe liest. Wirklich in Ruhe liest. Das sind 5 Kapitel, man braucht dafür nicht sehr lange. Aber man kann sich ruhig mal eine Stunde Zeit nochmal nehmen, den Brief in Ruhe nochmal zu lesen und sich immer wieder die Frage zu stellen, was hat mir das zu sagen? Man kann sofort sehr, sehr viele Bezüge zur Praxis unseres eigenen Lebens finden. Und ich wünsche uns allen, mir, euch, dass wir mehr von dem verwirklichen, was Jakobus hier schreibt.